ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Tag 2 nach der Silvesternacht. Viel Müll ist bereits beseitigt, aber immer mehr wird das Ausmaß der Unfälle bekannt. Einen besonders tragischen Fall betrauert Potsdam. Gestern Nachmittag zündete ein 12-jähriger Junge einen Blindgänger, einen großen Knallkörper, wahrscheinlich eine Kugelbombe. Mit schwersten Verletzungen wird er im UKB, im Unfallkrankenhaus Berlin, behandelt. RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen berichtet.
Der Junge ist außer Lebensgefahr. Das ist an diesem Tag wohl erst einmal das Wichtigste. Aber dennoch, die Detonation hat ihn schwer getroffen, sagt Leila Haarhaus-Wähner, Handchirurgin am UKB und stellvertretende ärztliche Direktorin.
Im Grunde alles, was so die Vorderseite des Körpers ist, ist betroffen. Die Augen sind betroffen, die Ohren sind betroffen und am schlimmsten eben die rechte Hand. Die ist im Grunde weitestgehend verloren. Also es sind alle Finger verloren, der Daumen verloren.
Vermutlich hat eine Kugelbombe die schweren Verletzungen verursacht. Darauf lassen die Schilderungen des Jungen schließen. Demnach ist er gestern Nachmittag mit einem Freund auf einem Sportplatz im Potsdamer Stadtteil am Stern unterwegs. Dort finden sie einen apfelsinengroßen Gegenstand. Der Junge zündet ihn an, sofort knallt es. Per Hubschrauber kommt er ins Krankenhaus. Fälle wie ihn sehen sie dort in diesem Jahr besonders oft.
Gerade diese Altersgruppe 11 bis 18, das war ein Drittel von allen Betroffenen und das waren die am schwersten Betroffenen.
Denn Kinder und Jugendliche seien oft unbedarft, so Haarhaus-Wähner, und könnten sich nicht vorstellen, was alles passieren kann. Auch angesichts solcher Vorfälle wird die Diskussion um ein Böllerverbot in jedem Fall weitergehen. Brandenburgs Innenminister René Wilke schlägt ausgewiesene Böllerzonen vor, die mehr Kontrolle ermöglichten.
Wir erleben bei den Zahlen, dass die Akzeptanz für Feuerwerk deutlich zurückgeht. Wir haben mittlerweile eine Mehrheit der Bevölkerung, die das ablehnt und sich sogar ein generelles Verbot wünscht. Es gibt auch Ideen von zentralen Feuerwerken in Kommunen, die dann irgendwie organisiert werden. Also das wird, glaube ich, im nächsten Jahr nicht mehr so ritualhaft sein wie bis dato, sondern da ist wirklich jetzt ein Gesetzesvorhaben in Gange und in Vorbereitung, dass die Rahmenbedingungen vielleicht auch nochmal deutlich verändern könnte.
Der Junge aus Potsdam wird noch mindestens 2 bis 4 Wochen im Krankenhaus bleiben. Er und seine Eltern werden dort auch psychologisch betreut.
RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen über den schwerverletzten 12-jährigen Jungen aus Potsdam. Keine Feuerwerkskörper, keine Böller haben einen weiteren Kältebus der Berliner Stadtmission entzündet. Wieder war es vorsätzliche Brandstiftung. Diesmal wurde der mutmaßliche Täter auf frischer Tat ertappt. Reporter Toni Schmidt hat sich heute Morgen ein Bild von dem angezündeten Kältebus gemacht.
Der Motorraum ist völlig verkohlt, die Kunststoffstoßstange ist weggeschmolzen, die Vorderreifen sind in Mitleidenschaft gezogen worden und er steht immer noch im Löschschaum. Mitarbeiter der Stadtmission haben gerade Fotos gemacht für die Versicherung. Möglicherweise gibt es da Hoffnung, dass an dem Bus noch was zu retten ist. Ganz abgebrannt wie der erste Bus am vergangenen Sonntag ist er nicht. Aber diesmal konnte ein mutmaßlicher Brandstifter tatsächlich gefasst werden. Denn es gibt hier einen Security-Dienst. Das Gelände ist sehr weitläufig. Der patrouilliert ab und zu und da ist dieser Mann aufgefallen. Und Amal ist eine Security-Mitarbeiterin, die gestern Nachmittag tatsächlich mit ihrem Kollegen den mutmaßlichen Täter festhalten konnte. Und der war wohl mit einem Kanister unterwegs.
Wenn wir mich schnappen. Er war dabei, den Kanister anzubrennen. Und schon ist das Feuer gekommen.
Und hat noch zugeschaut oder was? Wollte der nicht abhauen?
Er hat versucht abzuhauen, wir haben ihn festgenommen.
Was war das für ein Mann? War er alt, groß, schwer?
Der war so 27, 28, 29.
Hat er sich gewehrt?
Ja.
Wie schnell war die Polizei da?
Ganz schnell. Ganz schnell waren die hier, die Feuerwehr auch.
Also du bist sicher, das war der, der auch angezündet hat?
Wir hoffen, das ist er. Anders kann man sich das nicht vorstellen.
Also es geht jetzt genau darum, und das ist eben Aufgabe der Polizei zu ermitteln, ist es ein und derselbe Brandstifter, der am Sonntag und auch gestern Nachmittag hier aktiv war, oder sind es möglicherweise mehrere Täter? Auf alle Fälle hat die Stadtmission auf ihrem Instagram-Post die Hoffnung geäußert, dass diese kleine, ja man muss schon fast sagen, Serie von Brandstiftungen jetzt möglicherweise vor der Aufklärung steht.
Toni Schmidt vom Gelände der Berliner Stadtmission. Ja, ganz schön feurig, dieser erste Bericht heute aus Berlin und Brandenburg in 2026. Aber es muss jetzt nochmal um Feuer gehen. In der Neujahrsnacht brannte es auf dem S-Bahnhof Berlin-Wedding. Das Aufsichtshäuschen auf dem Bahnsteig stand in Flammen. In der Folge ist auch heute Abend die Ringbahn dort noch unterbrochen. Zwischen Gesundbrunnen und Westhafen fahren keine Züge, ersatzweise nur Busse. RBB-Reporterin Helena Dähler war am S-Bahnhof Wedding.
An den Türen des S-Bahnhofs Wedding hängt Absperrband und ein weißes Blatt Papier. Bahnhof gesperrt, steht darauf. Die einzigen, die derzeit auf den Bahnsteig dürfen, sind Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Sie steigen auf eine Hebebühne und schauen sich das Dach über dem Bahnsteig an. Ein Video eines Anwohners zeigt, wie es in der Silvesternacht dort lichterloh brennt. Eine riesige, dunkelschwarze Rauchsäule steigt auf. Rundherum wird, wie überall in Berlin zu diesem Zeitpunkt, wild geböllert. Das Dach über dem Bahnsteig, das die Bahnmitarbeiter sich anschauen, ist beschädigt. So stark, dass Teile herunterfallen könnten. Diese müssen jetzt entweder abgetragen oder gesichert werden. An den Bahnhöfen Gesundbrunnen und Westhafen ist derzeit also Endstation für die Ringbahn und es geht weiter mit Bussen.
Ich will fahren zur Arbeit, aber die fährt nicht, sehe ich gerade.
Ich bin gewöhnt, hier ist Berlin.
Ich habe nur gehört Vandalismus, wahrscheinlich silvesterbedingt. Ne?
Für die Fahrgäste ist das nervig und weil es so kalt und windig ist, vor allem auch ungemütlich. Bedeutet für alle, die hier lang müssen, Ärger runterschlucken oder gar nicht erst ärgern lassen.
Gibt es genug zu meckern, man muss sich auch darüber noch meckern. Ne? Oder man muss auch ein bisschen optimistisches Neujahr starten.
Der S-Bahnhof Wedding kann bis auf Weiteres nicht genutzt werden, RBB24-Reporterin Helena Dähler berichtete. So, nach so viel Feuer wird jetzt mal gelöscht. Und zwar mit dem verbliebenen Wasser des Straußsees in Strausberg. Seit 10 Jahren verliert er Wasser. Er schrumpft um 8 Zentimeter pro Jahr. Wir lieben bekanntlich das Warum, dem schließt sich die Sparkasse Strausberg an. Sie zeigt eine Wanderausstellung, die erklärt, warum der See Wasser lässt und was dagegen getan werden kann. RBB-Reporter Philipp Gerstner berichtet.
Die Ausstellung liegt etwas versteckt im Strausberger Sparkassengebäude. Doch wer gezielt an den vielen Schaltern und Beratern der Filiale vorbeigeht, findet im Durchgangsgebäude 9 Tafeln. Darauf können Besucher in knapp 15 Minuten alles über den Straußsee und sein Wasser erfahren. Cornelia Meissner aus der Bürgerinitiative zur Erhaltung des Straußsee hat das Wissen gesammelt, neben ihrer Arbeit und dem Studium. Ihr Freund Sören hat die Infos in die optisch ansprechenden Tafeln verpackt.
Ich bin ja in Strausberg geboren und ich habe an dem See schwimmen gelernt. Und das zum Teil jetzt gar nicht möglich war wegen des Wassers, was zurückgegangen ist, das hat mich schon traurig gemacht. Ich meine, wir sind ja auch die grüne Stadt am See und ohne See kein Straußsee-Rennen, kein Straußsee-Schwimmen.
Die Ausstellung beginnt mit der Entstehung des Sees und seiner historischen Nutzung. Dann folgen die Gründe, warum der Wasserspiegel immer weiter sinkt. Die Ursachen, wie der steigende Wasserverbrauch, zunehmend versiegelte Flächen und eine höhere Verdunstung durch ein verändertes Klima, werden genauer erklärt. Grafiken und Bilder helfen dabei, das Wissen besser zu verstehen.
Die Besucher, die hierher kommen, können den Ist-Zustand des Straußsees sich anschauen. Und wir möchten natürlich die Wasserausstellung auch erweitern mit Lösungsansätzen, die vielleicht schon mal zur Seite geschoben wurden, aber jetzt noch mal auf der Tagesordnung stehen, die man sich doch noch mal anschauen sollte.
Denn die Ausstellung ist auf dem Stand von vor 2 Jahren. Die Lösungsansätze sind teilweise nicht mehr aktuell. So ist die neueste Erkenntnis laut einer Machbarkeitsstudie vom Mai 2025, dass es nicht möglich ist, Wasser aus dem Rüdersdorfer Kriensee in den Straußsee zu pumpen. Das könnte zur Versauerung führen. Die BI meint aber, dass einfach nur falsch gemessen wurde und möchte jetzt selbst noch mal nachprüfen. Auch die Idee eines regionalen Klärwerks ist wieder im Gespräch, bisher aber ohne konkrete Pläne. Bis eine wirkliche Lösung für den Straußsee gefunden wird, könnten noch einige Bademodetrends verstreichen.
Nur wenige Tage verstreichen, bis die Ausstellung in der Sparkasse Strausberg abgebaut wird, am 15. Januar nämlich, berichtet Philipp Gerstner. In Frankfurt-Oder gibt es seit 10 Jahren ein Unternehmen, das sich auch in der Wirtschaftsflaute gut hält. Yamaichi produziert Hightech in Handarbeit. RBB-Reporter Philipp Bahnsdorf hat Mitarbeitern über die Schulter geschaut.
Mit einer Pinzette setzt Michael Hotzahn winzige Messingpins in eine Kontaktplatte. Mehr als 100 Pins, jeweils kaum dicker als ein Haar, müssen auf eine etwa stecknadelgroße Fläche passen. So ergeben sie einen Testkontaktor. Solche Geräte zum Testen von Mikrochips verkauft Yamaichi an die größten Chip- und Handyhersteller der Welt.
Der Kunde packt den Chip in unseren Testkontaktor rein, dann wird der Deckel zugeklappt, dann wird der Chip in die Kontakte reingedrückt und die Kontakte werden auf die Leiterplatte dementsprechend ebenfalls kontaktiert. Und dann kann der Kunde den Mikrochip programmieren, auslesen, was auch immer er sonst damit noch alles machen kann.
Erklärt der gelernte Uhrmacher Hotzahn. Nicht alles ist Handwerk am Standort in Frankfurt. Neben den Testkontaktoren produziert Yamaichi Deutschland mit Hilfe von Drehbänken und Roboterarmen auch Kabelstecker. Das Unternehmen setzt dabei vor allem auf kundenspezifische Spezialanfertigungen in vielen verschiedenen Branchen, so Unternehmenssprecherin Paola Della Piane.
Wir haben schon den Vorteil, dass wir verschiedene Märkte beliefern, dass wir in vielen verschiedenen Bereichen tätig sind, vom Automotive bis Medizintechnik bis Industrie, Halbleiterindustrie. Also daher sind wir sehr breit aufgestellt.
Auch deswegen kann Yamaichi in Frankfurt weiter konstant knapp 150 Mitarbeiter beschäftigen. Trotzdem macht der Fachkräftemangel auch Yamaichi zu schaffen. Da hilft die Nähe zu Polen. Inzwischen kommt etwa ein Drittel der Mitarbeiter aus dem Nachbarland.
Philipp Arnsdorf aus Frankfurt-Oder. Das war der Bericht aus Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und Der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.